Im Zeitalter der Digitalisierung verändern sich alle Medien zurzeit rasant. Besonders hart hat es dabei die Zeitungsbranche getroffen, die sich gleichwohl gerade dabei ist, ein wenig zu konsolidieren. Das Internet spielt dabei wahrscheinlich weniger die Rolle eines zusätzlichen Mediums, sondern das eines Metamediums, das die anderen in sich aufnimmt und dabei auch verändert. Radio beispielsweise wird zunehmend nicht nur über das klassische Radiogerät, sondern auch via Smartphone, Tablet etc. gehört. Die Inhalte lassen sich nicht nur hören, im Wortsinn sowieso, sondern auch sehen bzw. lesen. Für Staumeldungen muss ich nicht mehr das laufende Programm unterbrechen. Man kann sie über das digitale Laufband aufs Display stellen, auf interessante Beiträge stoßen, Nutzer via Facebook und Twitter, ohne dafür das ganze Programm hören zu müssen. Was bedeutet diese Bündelung der Inhalte für die weitere Entwicklung der Medien, nicht nur der des Radios? Wir haben 4 Personen auf dem Podium des Kölner Medienforums versammelt, die sich von Amts- und Berufswegen mit dem digitalen Wandel beschäftigen. Das ist zum einen Ines Pohl. Frau Pohl, Sie sind Chefredakteurin der Berliner Taz. Wann und wie hören Sie eigentlich Radio?
Wenn ich morgens aufstehe, höre ich tatsächlich Deutschlandradio. Ich habe diverse Radiogeräte bei mir in der Wohnung verteilt, damit ich das auch unter der Dusche höre, auch beim Kaffeekochen. So fängt mein Tag an.
Also klassisches Radio, also das Gerät, das man einfach an- und ausschaltet?
Tatsächlich habe ich auch wirklich noch so richtig klassische Geräte, weil ich das auch mag, da morgens drauf zu klicken und es anzuschalten. Ich meine, ich höre natürlich auch Radio über andere Geräte, dann untertags manchmal auch zu Hause, aber auf meinem altmodischen Radio ist überall D-Radio eingeschaltet.
Das haben wir nicht so abgesprochen, muss ich jetzt doch
nochmal
sagen.
Nee, das ist auch ehrlich, Sie können gerne bei mir morgens mal in den Hof gehen, also meine Nachbarn haben auch was davon.
Andreas Peter Weber ist Programmdirektor des Deutschlandradio. Herr Weber, wenn Sie sich Ihre eigene Mediennutzung so ansehen, wie hat die sich in den letzten Jahren eigentlich verändert? Also nicht nur, was das Radio betrifft.
Sie hat sich massiv verändert. Also zunächst mal, was Radionutzung betrifft. Wir haben 3 Programme. Früher habe ich immer ein Programm gehört, jetzt sind es mittlerweile 3. Hinzu kommt, dass meine Nutzung sich insofern verändert hat, dass ich kaum noch Fernsehen gucke, muss ich offen gestehen. Wenn, hole ich mir das über die Mediathek, wenn ich da was haben will. Und nutze viele Konkurrenzprogramme, wenn Sie so wollen, auch über einen Online-Stream, dass ich mir die entsprechend anhöre.
Ohne die Autoindustrie ist die hohe Radionutzung in Deutschland eigentlich nicht vorstellbar, denn sehr viele Menschen hören Radio auf dem Weg zur Arbeit beispielsweise. Unser Gast Timo Pulataneli ist Development Engineer bei Ford Europa. Das heißt, er arbeitet am Auto der Zukunft, das vielleicht irgendwann auch gar keinen Fahrer mehr hat. Aber das Radiogerät bleibt drin, oder Herr Pulataneli?
Das entscheiden immer die Kunden. Das ist jeweils nach Anfrage. Wir sehen natürlich, dass die Radionutzung noch sehr stark ist. Also ich sehe nicht, dass das Radio verschwinden wird in naher Zukunft. Aber zum Beispiel einer unserer Partner, Die Welt als Zeitschrift, hat den Trend der Zeit erkannt und bietet Audioinhalte an in einem Ford über ihre Smartphone-App. Das heißt, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, muss ich ganz ehrlich zugeben, starte ich nicht mehr das FM-Radio, sondern starte ich die App und höre mir die aktuellen Nachrichten der Welt an.
Dirk von Gehlen, letzter, aber natürlich nicht der letzte in der Runde, der ist Leiter Social Media Innovation bei der Süddeutschen Zeitung. Herr von Gehlen, Sie gelten als Vordenker, Digitalexperte der Branche. Haben Sie noch ein klassisches Radiogerät?
Selbstverständlich habe ich ein klassisches Radiogerät. Ich finde die Unterscheidung aber total hinfällig, ob ich Radio auf dem einen oder anderen Gerät höre, sondern ich finde wichtig, ob ich darauf einen guten, sinnvollen Inhalt höre. Und ob ich den dann in einem Podcast höre, den ich mir runtergeladen habe, oder in einem Livestream, der unterwegs noch viel Bandbreite braucht, in Zukunft vielleicht mit besserer Bandbreite dann weniger anstrengend ist, ist eigentlich unerheblich, solange der Inhalt gut ist.
Inwieweit lösen sich aber Ihrer Meinung nach die Grenzen zwischen den Medien jetzt auf? Können Sie vielleicht ein paar Beispiele nennen oder das ein bisschen skizzieren?
Meiner Meinung nach sind sie aufgelöst. Also das Schöne an diesen Kongressen ist, dass immer so getan wird, als würde sich das gerade auflösen. Es ist vorbei. Also Deutschlandradio ist Deutschlandradio, egal wo ich es höre. Und so zu tun, als sei das irgendwie wertiger, wenn ich es im Autoradio terrestrisch höre, als wenn ich es im Stream online höre oder im Podcast später, ist einfach nur für Leute, die eine MA machen, vielleicht am Ende relevant. Aber für mich als Hörer ist tatsächlich wichtig, ob ich einen guten Inhalt bekomme oder nicht. Das Gleiche gilt für die Süddeutsche Zeitung. Sie können die Süddeutsche Zeitung auf einem herausragenden App-Angebot lesen, ohne dass Sie Papier in den Fingern haben. Sie können am Samstag aber auch eine ganz tolle Wochenendausgabe der SZ auf Papier lesen. Da ist immer die Süddeutsche Zeitung drin. Und diese Mediengrenze ist eine Diskussion, die meiner Meinung nach uns eigentlich davon ablenkt, was wir eigentlich diskutieren müssen. Wie kriegen wir Inhalte zu den Leuten, die die auch haben wollen und die dann bereit sind, dafür auch zu zahlen? Und zwar in erster Linie mit Aufmerksamkeit zu bezahlen und im zweiten Schritt dann vielleicht auch mit Gebühren oder mit Beiträgen.
Was bedeutet das dann für eine Zeitung wie die Taz, Frau Pohl?
Ich würde das gerne aufgreifen, was der Kollege sagt. Ich glaube, es ist wichtig, klar, wie kriegen wir unsere Inhalte zu den Hörerinnen, zu den Leserinnen, aber wie kriegen wir auch die Leserinnen darüber informiert, welche Inhalte sie von unseren spezifischen Medienangeboten interessieren könnten. Ne? Also das ist, muss wirklich in beide Richtungen gehen. Für eine Zeitung ist es natürlich, wir wissen es alle, die Zeitung, die gedruckte Zeitung ist in einer Krise schon länger. Vor allen Dingen die Finanzierungsmodelle sind nicht da, deswegen gibt es multimediale Angebote, es gibt Apps. Es gibt zum Beispiel bei, auf taz.de auch ein Radio. Wir machen, haben auch ein Radioangebot, bei dem freitags immer Kolleginnen und Kollegen ihre Texte der Wochenendausgabe vorstellen, zum Teil vorlesen und dann mit Musik untermalen. Und ich glaube, das muss die Zukunft sein, dass man einfach in, spielerisch in dieser neuen Welt versucht, die Inhalte, die spezifisch sind für das Produkt, wo man was Eigenes hat, was Exklusives hat, was eine besondere Relevanz hat, einfach an die Leute zu bringen und die da abzuholen.
Eine Form, das zu versuchen, ist ja, die diversen Plattformen zu bespielen, wie die Fachleute das nennen, zum Beispiel eben mit Facebook zusammenzuarbeiten, wie das manche Zeitungen schon tun. Wäre das auch ein Weg, den die Taz gehen würde?
Na, das gehen wir. Die Taz ist ja sozusagen nicht nur die Erfinderin des Crowdfunding. Bevor die erste Taz überhaupt gedruckt wurde, gab es 7.500 Menschen, die unterstützt haben. Für uns ist die Community auch sozusagen in unserer Urgründungsgeschichte von vorne herein da. Deswegen sind wir groß auf Facebook und Twitter und anderen Kanälen. Wir haben vielleicht, um mal so einen Eindruck zu vermitteln, 9 Kolleginnen und Kollegen, die in unserer Online-Redaktion arbeiten und haben 3 Kolleginnen und Kollegen, die in unserem Social-Media-Bereich arbeiten. Also einfach mal von der Prozentzahl. Die absolute Zahl ist natürlich klein, da wir eine kleine arme Zeitung sind. Aber 9 Online-Redaktionen, 3, die sich nur darum kümmern, dass unsere Artikel speziell angekündigt werden, speziell gespielt werden, aufbereitet werden in den verschiedenen Kanälen. Und wir sind jetzt am Überlegen, ob wir das nicht noch weiter ausbauen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da Leute hinsetzt, die verstehen, wie man auf diesen Kanälen eben die Inhalte verkauft und die Leute aufmerksam macht, was sie da zu erwarten haben.
Darf ich einen Gedanken ergänzen, was natürlich, das ist das eine, das gilt bei uns vergleichbar sehr ähnlich, dass der Zauber entsteht aber natürlich, wenn Leser Artikel weiterempfehlen, wenn Leser darauf hinweisen, dass dieser Text aus der Taz, aus der SZ, aus anderen Medien, mag es ja da auch geben, besonders wertvoll ist, dass ich diesen Podcast anhören muss. Wenn Herr Weber mir empfiehlt, dass ich diese Geschichte aus dem Spiegel lesen soll, dann hat das für mich vielleicht eine ganz andere Bedeutung, als wenn der Spiegel das selber sagt. Denn dass der Spiegel seine Texte vermutlich gut findet, weiß man bei Print Online nicht so ganz genau, aber vermutlich finden die alle gut, das ist ja nicht so verwunderlich. Wenn aber andere Leser mir sagen, dieser Text aus der Wochenendausgabe war echt gut und ich bin mit diesem Leser befreundet, dann hat das für mich eine Bedeutung. Und dieser besondere Zauber des Gemeinsamen, das ist das, was das Verbindende des Netzes ist. Eine gute Zeitung erkennt man an ihren Lesern. Es ist das eine, dass man tolle Autoren, tolle Redakteure hat, aber das Besondere ist die Gemeinschaft der Leute, die sich hinter einer Medienmarke versammeln und sagen, ich höre dieses Programm. Es wird mir im Radio ständig vorgegaukelt, dass irgendjemand sagt, hallo, hier ist Miley Cyrus und ihr hört Doodle FM. Und es wird so getan, als sei Miley Cyrus irgendwie nur in Annäherung an der Nähe von diesem Sendestudio jemals gewesen. Das ist vermutlich niemals passiert. Genau wie die allermeisten Leute, die da vermeintlich anrufen und Staumeldungen durchgeben, vermutlich auch noch nie einen Stau irgendwo gesehen haben. Also das Problem ist, dass hier was suggeriert wird, was das Digitale abbildbar macht und dann kann ich sehen, wie viele Staumelder denn online auf der Facebook-Seite sind. Und wenn da keiner ist, aber in der Stunde 10 Leute da ständig anrufen, dann habe ich irgendwie ein Glaubwürdigkeitsproblem.
Aber das ist ja Community. Also Community ist ja nicht die Sendung rein sozusagen in eine Gemeinschaft, sondern das Miteinander. So ist auf jeden Fall mein Verständnis.
Aber Miley Cyrus gehört nicht zu dieser gerade erfundenen Community, die natürlich nicht in Deutschland spielt. Das deutsche Radio ist davon natürlich komplett ausgenommen. Das
absolut.
War jetzt,
ja.
Herr Weber, hat das Deutschlandradio auch eine eigene Community und wie wichtig ist zum Beispiel Facebook für so ein Wortprogramm wie das Deutschlandradio?
Ja, wir haben eine Community mit Sicherheit, einfach die immer wiederkehrenden Hörer, die wir tagtäglich gerade beim Deutschlandfunk versammeln. Das ist eine Community, definitiv. Man muss vielleicht sehen, dass die Macher vom Deutschlandfunk lange Zeit auch sehr stolz darauf waren und wie ich finde zu Recht, dass man nicht viele neue modischen Entwicklungen nachgelaufen ist. Man hat ein sehr traditionelles Programm und das ist, glaube ich, heute auch maßgeblich für den Erfolg. Gleichwohl, wir haben D-Radio Wissen seit einigen Jahren. D-Radio Wissen hat keine UKW-Verbreitung, galt im Haus damit eher als wie, die sind ja eher zu bemitleiden, ne? Haben ja noch nicht mal eine UKW-Frequenz. Ich glaube, da wird jetzt deutlich, dass immer mehr diese dieses Programm nutzen und auch in unserem Haus wird klar, es gibt andere Wege, das ist nicht mehr UKW, die Zeit ist vorbei und das wird uns auch anspornen müssen, in den anderen Programmen entsprechend zu reagieren.
Kann man sich vorstellen, statt Instant Articles Instant Audio zu machen?
Ich denke schon, ja.
Dann hat ja das Deutschlandradio, speziell der DLF, sagen wir mal, den Vorteil, dass es sich um klassisches Einschaltradio handelt. Das heißt, man hat spezielle Sendungen, man hat Beiträge, die von Fachredaktionen erstellt werden. Das heißt, wenn ich Samstag 17.05 Uhr einschalte, weiß ich, Markt und Medien läuft. Da gibt es einen klar definierten Podcast, gibt einzelne Beiträge, die man leicht teilen kann. Ist das ein Vorteil?
Das ist ein Vorteil. Ich glaube, wir haben den wirklich entscheidenden Punkt, dass wir häufig monothematische Sendungen haben. Das heißt, das zieht natürlich auch besonderes Interesse an. Das ist ein Einschaltprogramm. Auf der anderen Seite stellen wir in letzter Zeit auch fest, dass Radio natürlich nochmal in einer anderen Situation ist, als jetzt beispielsweise die Taz oder die Süddeutsche, dass die unmittelbare Ansprache, die zeitgleiche Ansprache im Radio immer noch eine andere Bedeutung hat, die die Zeitungen so in diesem Sinne nicht machen können.
Was bedeutet das denn, Entschuldigung, wenn ich ganz kurz noch eingreife, was bedeutet das denn, vielleicht Dirk von Gehlen, an Sie die Frage, für die kommerziellen Radios eigentlich, müssen die, oder auch für die Popwellen der ARD, müssen die sich was anderes überlegen, wie sie ihren USP herausstellen und was ist das dann?
Sie haben mich jetzt zum Popwellen-Experten gemacht, weil ich Miley Cyrus erwähnt habe.
Na klar.
Ich muss gestehen, dass ich Popwellen tatsächlich nicht mehr höre. Also das Beste aus den 80ern, 90ern und das Schlimmste von heute ist für mich abstoßend ohne Ende. Und seitdem mir die Digitalisierung die Möglichkeit gegeben hat, mir selber Musik zusammenzustellen, die ich hören möchte, bin ich in der glücklichen Lage, auf dieses Mainstream-Angebot nicht mehr zurückzugreifen. Deswegen möchte ich diesen Sendern auch gar keinen Ratschlag geben.
Herr Pulataneli, muss man sich das vorstellen, dass die Sender sich am besten entformatisieren?
Ja, ich denke, das ist schon sehr korrekt. Gerade die Mischung und die Personalisierung ist sehr wichtig. Und ich finde das sehr schön, dass hier auf dem Panel nicht nur Audiokollegen sitzen, sondern auch welche aus den Printmedien, weil ich denke, dass das auch dort eine Durchmischung geben wird. Also die klassische Audio-Konsum im Auto wird sich ein bisschen verändern dazu, dass man das nicht nur aus dem Radio nimmt, sondern zum Beispiel von Tageszeitungen wie die Welt oder vielleicht in Zukunft die Taz, wenn es da schon Audioinhalte gibt. Und dort
ist. Wir können es ja fürs Fahrrad anbieten. Mit Autos ist es ein bisschen schwierig für uns.
Es gibt auch sehr sparsame Elektroautos, die wir anbieten. Und auch dort kann man das Ganze dann sich anhören. Also das ist gar kein Problem. Und wir sorgen einfach nur, oder wir wollen dafür sorgen, dass diese Unterschiede ein bisschen wegkommen. Dass man quasi nicht sagt, okay, im Auto muss Radio gehört werden. Oder ich muss Nachrichten um 30 immer zur vollen Stunde oder zur halben Stunde hören. Also diese Portionierbarkeit, die Personalisierung. Vielleicht interessieren mich zum Beispiel Sportnachrichten überhaupt nicht. Warum gibt es kein Programm, zum Beispiel vom Deutschlandfunk, wo ich dann einstellen kann, okay, ich hätte gerne Kultur und ich hätte gerne deutsche Nachrichten und ich hätte gerne Politik zur vollen Stunde und zwischendurch hätte ich gerne ein bisschen Popmusik und ein bisschen Hip-Hop-Musik. Aber ich will gar nicht so das Vorgemischte, was der teure Kollege, der die Musik vorher ausgewählt hat, da abspielt. Also da ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man diesen Trend erkennt, den die Print schon was länger hat und das Radio sehr zu langsam bekommt und dass es schnell geht in den Medien, auch mit den Automobilherstellern zusammenzuarbeiten und sich die verschiedenen Technologien, wie zum Beispiel Applink bei uns anzugucken und dort ins Auto zu kommen.
Würden Sie dann ein Angebot irgendwann auch in einem Ihrer Fahrzeuge haben, wo ich einfach Verkehrsfunk rausfiltern kann, also dass das Fahrzeug weiß, wo ich hinfahre und ich nicht ständig hören muss, dass es im Kamener Kreuz 400 Kilometer von mir entfernt womöglich Stau gibt?
Das können wir tatsächlich auch jetzt schon machen, gerne. Also man kann über unsere Technologie auch die aktuelle Position des Autos bekommen. Natürlich nur, wenn der Fahrer zustimmt. Also wir haben da den Datenschutz des Fahrers ist bei uns an oberster Stelle. Aber generell, wenn der Fahrer zustimmt, die Daten rauszugeben, könnten auch in App die aktuelle Position bekommen und dann die Stauschau genau personalisieren für den Weg zur Arbeit zum Beispiel.
Und was passiert dann, wenn ich höre jetzt Deutschlandradio in der Zeit, ja, und die lesen jetzt diesen Stau da gerade vor und da habe ich dann ein Loch oder was passiert dann?
Man würde wahrscheinlich Deutschlandradio nicht über klassische terrestrischen Empfang dann hören, sondern über die App und die würde das dann personalisiert machen.
Wie beurteilen Sie denn in diesem Zusammenhang die Pläne von Apple, die in dieser Woche bekannt geworden sind, ein klassisches Radio zu machen mit Moderatoren?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, persönlich war ich sehr überrascht davon, dass Apple die Vorstellung hat, dass man mit einer Radiostation unendlich viele Leute empfangen kann, weil das für mich sehr, sehr oldschool eigentlich schon ist, zu sagen, wir machen eine Radiostation für die ganze Welt und das gefällt jedem. Also das hat mich doch sehr verwundert. Ich denke aber, dass natürlich Apple Streamingdienst ja ein sehr großes Problem sein wird für den Rest der Streaming-Branche, gerade weil das Geld, was Apple auf der hohen Kante hat, um sowas vielleicht auch mit Verlusten durchzubringen, nicht von schlechten Eltern ist.
Radio wie Zeitung waren ja bislang ja immer so eine Art Gesamtkunstwerke. Das heißt, es war eigentlich nicht egal, was steht auf Seite 1, was steht auf Seite 3. Es gibt ein bestimmtes Senderdesign. Wenn man jetzt fürs Netz denken muss, wie verändert sich das? Was ändert sich dann eigentlich im Redaktionsalltag? Frau Pohl vielleicht zuerst.
Es verändert sich zunehmend. Ne? Also klar, erst war die Zeitung, das war eine verfasste Sache, die war einfach abgeschlossen. Die hat ja immer noch einen Charme, weil es ist die Auswahl der Redaktion, die mir sagt, von diesem Tag ist, das sind die Sachen, die Redaktion am wichtigsten findet. Die sollten Sie lesen oder die solltest du lesen. Das ist die verfasste Zeitung. Dann gibt es die Websites, die natürlich auch mit einer Hierarchie bespielt werden. Es gibt da verschiedene Rubriken, die oft ähnlich organisiert sind wie Ressorts und auch mit Hierarchien. Aber diese Websites verlieren zunehmend und zwar in einer rasenden Geschwindigkeit an Bedeutung, weil nämlich die Leute gar nicht mehr über die Websites, also über die Marke sozusagen, auf die Artikel klicken, sondern die kommen dann über Facebook, über Twitter, über Instagram, je nachdem, was man so bespielt und bespaßt. Und das ist interessant, das greift genau das auf, glaube ich, was Herr von Gehlen auch gerade schon gesagt hat. Also da wird es dann wichtig, wenn ich meinen Artikel auf Facebook poste, dass der dann von 20 Leuten weiter gepostet wird oder auch, man nennt es Darknet, auch durchaus über E-Mails weiter verbreitet wird. Also es sind ja nicht nur die großen Netzwerke, da gibt es ja auch noch andere Wege. Und darüber kommen immer mehr Menschen auf die Websites. Das muss uns wirklich ganz viel Aufmerksamkeit wert sein, damit umzugehen. Vielleicht weniger Zeit auf die Schönheit der Website legen, sondern solange man keine Paywall hat, das ist dann sofort wieder was anderes. Aber vielmehr darauf legen, dass die Artikel eben verbreitet werden in die verschiedenen Kanäle hinein.
Herr von Gehlen, wie machen Sie das? Sie wollen ja einerseits Abos verkaufen, auch Digitalabos natürlich. Gleichzeitig brauchen Sie ja Reichweite, um die Marke quasi im Gespräch zu halten. Wie läuft das bei der Süddeutschen?
Ich glaube, dass sich das dadurch bedingt, dass Sie ohne Aufmerksamkeit sowieso nie was verkaufen können. Also der schönste Verkaufsstand auf dem Markt funktioniert nicht, wenn da niemand dran vorbeigeht. Wir versuchen das sozusagen auf zwei Wegen zu tun und bisher funktioniert das ganz gut. Deswegen ist auch diese Diskussion, dass die Zeitung vermeintlich in so einer schlimmen Krise ist, die finde ich immer so ein bisschen schwierig. Ich glaube, dass wir in der gesamten Gesellschaft eine Veränderung durch die Digitalisierung haben und die Medien und die Tageszeitungen sind davon zuerst betroffen. Fort betrifft es aber genauso, wie es die Banken und die Versicherungen betreffen wird, dass die Digitalisierung die Gesellschaft dahingehend verändert, dass wir viel leichter an Informationen herankommen, weil die digitale Kopie das identische Duplikat möglich gemacht hat. Und diese Veränderung führt dazu, dass Inhalte, und das war der Einstieg Ihrer Frage, in neuen Kontexten auftauchen. Dass ich also einen Inhalt, der vorher ganz ordentlich in eine Zeitung eingefasst war, aus dieser Einfassung rausnehmen und in neue Kontexte stellen kann. Es gab eine absonderliche Feminismusdiskussion in den letzten Wochen, wo es darum ging, wer welchen Artikel empfohlen habe und was das auf den Wert des Artikels so rückzuschließen hat. Die Diskussion war inhaltlich, fand ich sehr extrem schwierig, aber das hat gezeigt, wo wir hingehen in der Frage, wie Inhalte neu rekontextualisiert werden. Und die einzige Antwort darauf ist, dass wir unsere Inhalte so gut machen, dass sie in ihrem Inhalt erkennbar von dieser Marke, von diesem Autor und von dieser Autorin stammen. Und wenn uns das gelingt, dann ist es wunderbar, wenn unsere Leser in WhatsApp-Gruppen unsere Inhalte weiterverbreiten, wenn Menschen sich in Facebook-Gruppen sammeln. Das ist genau das Ziel, das wir verfolgen, warum wir genau sowas tun, um neue Leser in den Club der Menschen zu kriegen, die besonders klug sind. Und ich bin hier für die Süddeutsche Zeitung. Ich glaube, dass die Leser der Süddeutschen Zeitung sich dadurch auszeichnen, dass sie besonders klug sind.
Das war jetzt ein bisschen der Werbeblock für die SZ. Kluge Hörer hat natürlich auch das Deutschlandradio. Herr Weber, gibt es da aber auch Grenzen, wie man in diesem Aufmerksamkeitskampf, den wir ja alle führen, den wir in den Medien tätig sind, ja, wo man sagt, ja gut, wir müssen natürlich aber auch die relevanten Inhalte bringen und das sind nicht unbedingt diejenigen, die am meisten geklickt werden.
Das ist richtig. Ich glaube auch, dass die Frage, was ist relevant und wie weit gehen wir, jede Redaktion selber entscheiden muss. Das hängt mit den Nutzern zusammen, mit den Lesern, unseren Hörern. Aber wir stellen ja auch mittlerweile fest, dass natürlich die redaktionelle Auswahl immer noch eine ganz hohe Bedeutung hat. Das ist das, was morgens beim Live-Einschalten auch notwendig ist. Gleichwohl stellen wir fest, wer greift denn dann auf die Inhalte online-mäßig zu? Das sind weniger unsere Online-Seiten, die da zur Verfügung stehen, sondern es sind wirklich Facebook, es sind ganz andere Zugänge, die mittlerweile bei uns stattfinden. Und wir sind auch mittlerweile zu der Erkenntnis gekommen, und es hat auch eine Weile in einem Traditionshaus wie unserem gedauert, bis wir klar hatten, wir müssen dahin gehen, wo die Nutzer sind. Wir müssen dahin gehen, wo Hörer sind oder die gar nicht mehr über Hörer denken, sondern die unsere Inhalte suchen. Deswegen auch, nicht ganz unumstritten, gebe ich zu, aber auch eine Zusammenarbeit unseres Hauses mit Spotify.
Das heißt aber, man muss auch anders den Redaktionsalltag gestalten, die Gelder möglicherweise, soweit man es darf, rechtlich ist ja der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch ein bisschen begrenzt, Gelder umschichten.
Umschichten, und das führt natürlich gerade intern zu heftigen Verteilungskämpfen und zu Unsicherheiten. Das merken wir momentan auch. Wir haben den traditionellen Ausspielweg, das heißt, da muss Geld weiterhin fließen und wir haben deswegen nicht mehr Geld. Wir müssen parallel die neue Welt entsprechend mitbestücken und das führt zu Verteilungskämpfen und das haben wir auch noch lange nicht hinter uns. Das wird noch eine Weile so weitergehen.
Herr Pulattanini wollte sich was sagen.
Ja, wir hatten eben mal ganz kurz angesprochen, dass sich alles ein bisschen verändert und auch eine Zeitung zum Beispiel wie die SZ, wo man wahrscheinlich im Durchschnitt so eine Stunde braucht, um die durchzulesen, wenn man nur die interessanten Artikel liest. Da muss man vielleicht überlegen, wie kann man sowas denn interessant machen für andere Situationen. Also die Fahrsituation ist zum Beispiel eine, wo man mit Sicherheit keine Stunde jeden Tag pendelt, sondern so um die 20 Minuten rum bis halbe Stunde. Und da könnte man natürlich, muss man ein bisschen weiterdenken als altes Medium, sage ich mal, und gucken, ob man sich nicht ein bisschen anpassen kann und sagt, okay, wir stellen zum Beispiel 20 Minuten pro Tag zur Verfügung, the best of der SZ-Artikel und locken damit vielleicht neue Kunden, die dann am Wochenende sagen, ja, was mir die SZ da zur Verfügung gestellt hat, während ich gependelt bin, hat sich doch schon sehr interessant angehört und das wäre doch etwas, was ich mir dann auch am Wochenende dann, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, geben würde.
Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, nicht nur Gelder umzuschichten und vielleicht neue Stellen zu schaffen, sondern wirklich die Kultur zu verändern im Haus. Also ich bin jetzt seit 6 Jahren bei der Taz und da merke ich wirklich, dass dann ganz dezidierter kultureller Wandel stattgefunden hat, so wie die Kolleginnen und Kollegen einfach arbeiten, wie die einfach ticken. Und es hat natürlich auch viel damit zu tun, dass die natürlich mittlerweile die Netzmöglichkeiten der Recherche und so weiter und so fort für sich selber auch nutzen und natürlich auch ein massives Interesse daran haben, dass die eigenen Inhalte auch viral gehen, also eine große Verbreitung finden. Und das ist wichtig. Also ich glaube, dass man wirklich über so eine wirklich ganz bewusste kulturelle Veränderung auch in großen, komplexen, vielleicht auch ein bisschen schwerfälligeren Häusern da viel erreichen kann. Weil nur mit Geld und nur mit neuen Stellen, wenn das weiter separat bleibt, kommt man, glaube ich, nicht weiter. Wir müssen anfangen zu verstehen, da finde ich, haben Sie sehr, sehr recht, Herr von Gehlen, es gibt nicht mehr den Redakteur, der nur für dieses eine Medium zuständig ist. Wir machen Inhalte, die auf ganz unterschiedlichen Kanälen einfach gesendet werden.
Ich glaube, es wird weiterhin die Menschen geben, die ganz in Ruhe die Seite 3 der SZ lesen wollen, wie es auch Menschen gibt, die ganz in Ruhe, bin ich eher Fahrradfahrer, deswegen mit ihrer Fahrzeugflotte nicht so vertraut, ganz in Ruhe mit diesem ganz großen Auto im Stau stehen wollen. Und dann gibt es Leute, die eher mit einem kleineren das tun wollen. Und deswegen haben sie das sozusagen aufgesplittet. Und so werden auch Medien unterschiedliche Bedürfnisse sozusagen in unterschiedlichen Kontexten schaffen. Ich will mal eine Stundensendung genauso hören, wie ich schnell wissen will, wie das Spiel ausgeht. Und für beides kann ich im besten Fall ein Radiogerät einschalten. Dafür müssen wir aber unterschiedliche Geschwindigkeiten lernen. Und das Stichwort Mobile ist heute schon gefallen. Ich glaube, dass wir den großen Veränderungsprozess eigentlich erst noch vor uns haben, dass nämlich die mobile Nutzung, egal ob jetzt im Auto oder im Fahrrad, tatsächlich sozusagen das alles nochmal auf den Kopf stellt. Können wir Inhalte so mobil nutzbar machen, dass ich sie wirklich sozusagen unterwegs passend für mich aufbereitet bekomme?
Aber ist da nicht auch eine Gefahr darin, dass wir im Grunde von den digitalen Endgeräten her denken? Wir können ja überlegen, das sind ja alles bushaltestellenfähige Inhalte, aber die verkürzen natürlich auch sehr stark. Also gibt es nicht auch eine Verantwortung, zum Beispiel beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ein bisschen mehr Geld hat, weil er eben nicht erwirtschaften muss, dann vielleicht dagegen zu halten sogar?
Ja, aber ich glaube, wir können die gleichen Mittel nutzen. Also wenn ich betrachte, dass bei uns die Online-Seiten letztlich eine Begleitung dessen waren, was wir im analogen Programm haben, sind wir mittlerweile an dem Punkt, dass das, was Sie bei uns online-technisch finden, ja viel mehr in die Tiefe geht. Das Hintergründige finden Sie ja an dieser Stelle, was wir gar nicht in den, sicherlich, wir sind keine formatierten Sender, aber natürlich eine bestimmte Länge nur haben. Und wir sind beispielsweise mittlerweile intensiv an der Diskussion, wie wir Plattformen bilden können, auf denen es themenbezogen Vertiefungen gibt. Und das heißt, über alle 3 Programme, die wir haben, zusammenzuführen, wo es nicht mehr um die Frage geht, ist es jetzt der Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur oder D-Radio Wissen, sondern es geht letztlich um den Inhalt, um diese Seiten entsprechend aufzuarbeiten.
Und ich finde, der Öffentlich-Rechtliche hat auch natürlich die Verpflichtung und die Aufgabe, weil ja immer so viel von Auftrag und Aufgabe gesprochen wird, auch bei den Hörern anzukommen. Also was hilft denn das schönste, tolle, 7-stündige Hintergrundfeature, wenn es niemand hört? Also es muss, finde ich, auch, also da muss auch so das Bewusstsein, Sie haben das jetzt auch gerade gesagt, Herr Weber, es muss natürlich da sein, dass in dem Auftrag inhärent natürlich auch ist, dass es bei den Hörerinnen und Hörern und Leserinnen ankommen muss.
Und da sind natürlich Online-Möglichkeiten, dienen da auch der Werbung. Auch das muss man ganz offen aussprechen.
Spannend, Sie haben gerade gesagt, denken wir da dann nicht von den elektronischen Endgeräten her? Ich finde das eigentlich schon den richtigen Schritt, weil die Leute benutzen ein elektronisches Endgerät. Also der Zauber ist, dass wir von dem her denken, der unser Produkt am Ende konsumiert und im besten Fall durch seine Teilhabe an diesem Dialog das Produkt auch mit beeinflusst, verbessern oder beeinflussen kann im Sinne von, er möchte es dann an der Bushaltestelle oder während der Busfahrt konsumieren. Und je nachdem ist es entweder tiefergehend oder kürzer angelegt. Die Idee, über Endgeräte zu reden, ist nicht aus reinem Technikfetischismus geboren, sondern aus der Tatsache, dass Menschen hinter diesen Endgeräten sind, die wir aus unterschiedlichen Gründen wegen Auftrag, wegen Finanzierung, wegen Öffentlichkeit erreichen wollen.
Vielleicht ganz kurz genau dazu. Das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel bei Ford niemanden alleine für ein Auto entwickeln lassen zurzeit. Das heißt, wir gehen dann nicht zu Spotify und sagen, baut mal was, was die Leute im Auto benutzen und dann benutzen das alle, weil auch Apps zum Beispiel leben zwar im digitalen Zeitalter und sind alle super modern, wissen aber nicht so genau, wie Leute denn während der Fahrt die Apps benutzen würden. Und das ist zum Beispiel keine gute Idee, durch 30 Millionen Titel zu suchen und sich da den richtigen auszusuchen, sondern vielleicht nur die favorisierten Künstler auszuwählen. Und solche Sachen da genau da würde ich gerne zustimmen, wo man sagt, man muss vom Endgerät her denken, man muss von der Situation her denken und von dort das Programm oder zumindest das Format designen, in das man das Programm dann reinbringt. Und dabei ist übrigens Fahrradfahren und Autofahren gar nicht so unterschiedlich. Wenn Sie schon mal Audio-Inhalte haben, dann kriegen wir das in beiden hin.
Aber ich denke, in einem Connected Car werden Sie auch Voreinstellungen meinetwegen haben. Apps, die Sie auf die Startseite nehmen, wie werden die ausgesucht?
Wir sind da ganz frei. Also unser System AppLink funktioniert so, dass die Apps, die auf dem Handy vom Kunden sind, quasi sich mit dem Auto verbinden. Das heißt, der Kunde interessiert sich sowieso für die Taz, hat die Taz schon installiert und wenn er dann sich mit dem Auto sein Handy ins Auto bringt und das sich automatisch über Bluetooth verbindet, dann erscheint die Taz quasi im Auto automatisch. Da muss der Kunde nichts voreinstellen im Auto oder anders. Natürlich die SZ auch und das Deutschlandradio dann in einem halben Jahr auch. Und dann
wir merken wir schon dabei. Genau, hier wird eine Kooperation zwischen der Taz und Ford, so wie es mal ein VW Rolling Stone gab, will er den Ford-Taz-Modell hier einbauen.
Der Verleger Dirk Ippen, das ist einer der erfolgreichen Verleger. Es gibt ja nicht nur Zeitungskrise, erzählt immer wieder gern davon, dass Zeitungen Solidargemeinschaften seien. Das heißt, jemand, der die Süddeutsche Zeitung meinetwegen abonniert hat, der identifiziert sich mit einer Art linksliberalem Bürgertum. Der möchte das auch signalisieren, indem er bislang immer die SZ unterm Arm getragen hat. Das heißt, eine Zeitung wäre mehr als die Summe ihrer Artikel. Das ist wahrscheinlich ähnlich auch beim Radio. Dirk von Gehlen, haben Sie eine Vorstellung davon, wie die Medien als Solidargemeinschaften heute funktionieren?
Ich finde, bei dem Begriff Solidargemeinschaft muss ich immer an den SZ-Adventskalender denken. Das ist die gemeinnützige Spendenorganisation der SZ. Der Grundgedanke, den Ippen damit anspricht, den halte ich aber für richtig. Ich finde es ein bisschen ungünstig formuliert. Es sind Gemeinschaften und genauso wie Menschen sich zum Beispiel Markennamen auf Schuhe drucken lassen oder auf Brillengestelle und damit rumlaufen, und damit ausweisen wollen, dass sie der einen oder anderen Gruppe sich zugehörig fühlen, gilt das selbstverständlich und noch viel mehr für Marken, die auch einen Inhalt transportieren. Und es ist natürlich eine Entscheidung, wie sie früher vielleicht in der Schule sich für die eine oder andere Füllermarke entschieden haben, entscheiden sie sich heute dafür, ob sie in der einen oder anderen Welt einer Tageszeitungsmarke zu Hause sein wollen. Und schauen Sie sich mal die Webseiten zum Teil an, was Sie da dann sehen, wer da an Lesern mit unterwegs ist, wer da kommentiert. Da kann ich ja sehen, ob ich in dieser Gemeinschaft mich wohlfühle oder nicht. Deswegen haben wir bei der SZ das Kommentarsystem umgestellt, weil wir eben finden, dass der eine Weg ist, dass wir sehr gute Inhalte produzieren, aber dass wir tatsächlich auch die Leser ansprechen wollen, die in unserem Club Mitglied sein wollen. Und da gibt es dann sozusagen Abgrenzungen, wo ich sage, da mag vielleicht ein toller Inhalt sein, aber das, was die Leser darunter kommentieren, ist nicht mehr die Welt, in der ich mich bewegen möchte. Und da werden wir in naher Zukunft sehr klar sehen, dass es da noch klarere Abgrenzungsmechanismen geben wird.
Aber ist da nicht ein Widerspruch? Sie stellen die Kommentarfunktion ja im Grunde ein und suggerieren da ja mit ja nur, dass die Leser genauso denken wie ich zum Beispiel.
Wir haben statt im ganzen Bahnhof an allen Gleisen jeden brüllen zu lassen, drei Räume geöffnet, in denen wir diskutieren. In der Kommunikation ist aufgekommen, die SZ hat die Kommentarfunktion abgeschaltet, weil wir drei Räume geöffnet haben, wo jetzt Menschen sich tatsächlich sinnvoll unterhalten. So wie in dem Rahmen hier, dass nämlich einer redet, Leute darauf Bezug nehmen und man miteinander on topic, nennt man das, ein Gespräch führt. Ich finde das ehrlich gesagt viel zielführender und ich lese das viel lieber als das Gebrülle an der Bahnsteigkante, das in allen anderen Medien noch vorhanden ist. Deswegen finde ich es so ein bisschen falsch zu sagen, wir haben die Kommentare abgeschafft, wir haben unseren Lesern stellen wir jeden Tag 3 Fragen zu tagesaktuellen Themen und versuchen dabei zu lernen, wie die Kommentarkultur besser werden kann. Denn dass das Endergebnis der Kommentarkultur nicht die Kommentare von Welt oder Spiegel Online sein können, darin sind sich, glaube ich, irgendwie alle einig. Und wenn wir nichts tun, finden wir aber auch keine bessere Lösung.
Aber wie wichtig ist es denn für alle Medienmarken, multimedial unterwegs zu sein, Frau Pohl?
Ja, das ist die einzige Möglichkeit, eine Zukunft zu haben, unbedingt. Und was ich an der Süddeutschen wirklich toll finde, ist die Bereitschaft, Dinge auszuprobieren. Weil es ist ganz klar, die Leserinnen, die Hörerinnen heutzutage wollen mitmachen. Die möchten sich ihr Programm individuell zusammenstellen können. Das ist natürlich ganz klar wichtig. Aber das geht auch nicht mehr sozusagen im Frontalunterricht. Ich sage dir, was wichtig ist und du hörst mal schön zu. Sondern die Leserin will sich beteiligen. Der Hörer will da auch mitreden können. Und die SZ hat ja auch mit Ihnen und mit dem Plöchinger als Online-Chef da wirklich 2 Männer, die, finde ich, ganz, ganz viel vorantreiben, Dinge auszuprobieren. Und da ist das Netz natürlich toll. Man kann mit relativ geringem Aufwand neue Tools, neue Möglichkeiten schaffen. Und dann schaut man, vielleicht sind die Räume, die Diskussionsforen eine Sache, die sich etabliert. Vielleicht wird man in einem halben Jahr oder in 2 Jahren wieder die Kommentarfunktionen öffnen, weil es andere Filter gibt. Es wird ja auch gespielt mit Bewertungssystemen, dass man einfach die Trolle los wird, dass sich die Communities, die unter den Artikeln miteinander reden, selber disziplinieren. Da gibt es ganz unterschiedliche Bereiche, ganz unterschiedliche Vorschläge, ganz unterschiedliche Konzepte. Und es ist das Tolle in der multimedialen Welt. Und da kann man, glaube ich, auch alle Medienschaffenden nur ermuntern, da ein bisschen experimentierfreudiger zu werden.
Aber jetzt mal vom Nutzer aus gedacht, ich weiß ja nicht, im Auditorium geht es wahrscheinlich dem einen oder anderen auch so. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich müsste mal meine persönliche Festplatte hier oben auch mal defragmentieren, weil da kommt kaum noch wieder was Neues rein. Und ich hoffe ja auch immer, dass die Sachen, die gerade neu reinkommen, dass sie auch erstmal drin bleiben. Also jetzt umgekehrt gefragt, wir leben ja in der Zeit von der Dauerberieselung. Wie aktiv will eigentlich wirklich ein Leser, Hörer, User sein? Also ist er vielleicht auch ganz zufrieden damit, wenn er einfach mal sich zurücklehnen kann und sagen kann, so, jetzt habe ich mein Radio angemacht und jetzt höre ich mir einfach mal an und ich möchte nicht noch online gehen, ich möchte nicht noch irgendwie das 10. Video dazu haben oder ich möchte gar keinen Zusatz nutzen eigentlich.
Ja, unbedingt, deswegen ist auch da, glaube ich, die Vielfalt des Angebots extrem wichtig. Ich möchte manchmal auch linear Radio hören. Ich höre das morgens wirklich gerne, weil da sind dann die aktuellen Interviews. Ich weiß, dass die Menschen, die sich morgens über Deutschlandradio, die Möglichkeit kriegen, da Dinge in den Diskurs reinzugeben, die prägen auch den Diskurs des Tages. Allein schon deswegen muss ich das hören. Ich möchte dann aber auch mal ganz zurückgelehnt nur Musik hören, nur ein Buch lesen. Ich möchte auch mal einen Kommentar lesen, den ich dann nicht kommentiere. Aber es gibt auch Bereiche, da möchte ich einfach mitreden können.
Ich würde gerne noch mal ergänzen. Ich glaube auch, wir beim Deutschlandradio sind ja an dem Punkt, dass auch Reichweite eine Rolle spielt. Wir müssen ja irgendwo auch sagen und erklären, wohin Gebührengelder fließen, wie viele Leute erreichen wir. Und den Hörer gibt es halt in der Form nicht. Und umso wichtiger ist es, dass wir unterschiedliche Ausspielwege suchen. Wir müssen gucken, wo sind unsere potenziellen Hörer. Und ich sage mal, wenn nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wer sollte dann experimentieren? Also da ist Geld sicherlich noch vorhanden und wir sollten da mutiger sein.
Herr Pulatanelli, Sie denken auch drüber nach, was will wahrscheinlich der Hörer zum Beispiel im Auto überhaupt noch hören? Will er so viele Gimmicks wirklich wie vielleicht entwickelt werden können? Was meinen Sie?
Ja, generell würde ich sagen, dass im Auto natürlich nicht nur die Information auch wichtig ist, sondern Entertainment, also Musik und solche Dinge. Wir orientieren uns da, wie eben schon gesagt, ganz am Kunden. Das ist für uns, ist das im Prinzip irrelevant, wie er sich im Auto beschäftigt, solange er dabei sicher fährt und seine Aufmerksamkeit der Straße schenkt. Und daher ist das für uns tatsächlich so, dass wir auch mit Apps zusammenarbeiten, die zum Beispiel die aktuelle Position des Fahrers jemand anderem mitteilen, auf eine sichere Art und Weise per Sprache, so dass er dann mal kurz sagen kann, zum Beispiel seiner Frau, ich bin 20 Minuten zu Hause, und hier bin ich übrigens gerade. Also für uns ist nicht nur Infotainment wichtig, sondern auch tatsächlich Interaktion mit anderen modernen Apps. Aber ich würde sagen, dass die hohe Kunst des Infotainments ist es, dass der Kunde die App einschaltet und dann kommt genau das, was er hören will und nichts anderes und das am besten personalisiert, weil es gibt nicht das, was einer hören will für 100.000 Leute zusammen, sondern für jeden persönlich irgendwie. Und je personalisierter, desto besser.
Ich wollte einen Gedanken noch ergänzen zu der Frage, will man denn nicht irgendwann auch mal berieselt werden oder muss man sich überall beteiligen müssen, weil ich finde, dass es eine sehr berechtigte Frage ist, die aber in einem Punkt ein bisschen irrig geht, weil ich glaube, Medien werden zu sowas wie Stadien, Sportstadien, wo sie sehr viel stärker eingebunden sind. Sie können sich beteiligen. Und dann gibt es Menschen, die den ganzen Tag in dem Stadion sind und rufen und feiern und begeistert sind. Und es gibt Situationen, in denen sie punktuell begeistert sind, wenn ein Tor fällt oder wenn gerade kein Tor fällt. Und Die Herausforderung besteht darin, Beteiligungsanschlussmöglichkeiten zu schaffen, die situativ genau passen. Also es gibt halt auch mal eine Phase, wo ich mich einfach nur berieseln lassen will. Es gibt aber auch Phasen, wo ich es interessant finde, zu gucken, was andere, die sich nicht berieseln lassen wollen, denn an Diskussionen schaffen. Also dieses indirekte Diskussionsteilnehmen ist etwas, was ganz oft unterschätzt wird. Man sagt, naja, da haben ja nur 20 Leute kommentiert. Wir wissen aber, seit wir Leserbriefe lesen, also wirklich analog geschriebene, handschriftlich verschickte Postbriefe, dass ein Brief für mehr steht und dass natürlich, sobald das öffentlich wird, Leute auch diese Diskussionen verfolgen. Und es gibt Menschen, die Diskussionen unter Artikeln verfolgen und davon angewidert sind, weil die Leser, die dort zu Wort kommen, nicht dementsprechend was mit der Marke zusammenhängt. Und das halte ich langfristig für ein Problem und ich glaube, dass wir da gemeinsam Wege suchen müssen. Und Ines Pohl hat das ja gerade schon gesagt, ob das dann schon der letztendliche Schluss ist, bin ich ganz unsicher, aber wir müssen da viel mehr ausprobieren.
Ich würde gerne einen Gedanken unbedingt ergänzen und da kommt auch wieder der öffentlich-rechtliche Rundfunk ins Spiel, damit wir hier nicht zu euphorisch werden, weil natürlich gibt es auch Gefahren, die hinter diesen Modellen stehen. Und zwar hat es was mit Marktmacht zu tun, weil natürlich die großen Häuser da viel mehr Geld in die Hand nehmen können, Dinge auszuprobieren, Kooperationen einzugehen. Wir schauen jetzt mal, was mit dem Apple Radio wird. Wir wissen natürlich auch, dass Facebook nicht nur das Gute ist. Es fängt an bei Datenschutz, es fängt natürlich an bei Werbung, es fängt an bei den Algorithmen, die wir nicht bestimmen können. Wenn die den Algorithmus ändern, könnte das für Nachrichtenportale viel, viel schwieriger werden, als es jetzt im Moment ist. Was ich sagen will, ist, um, glaube ich, die wirkliche Pressefreiheit auch zu gewährleisten, kann sein, dass auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nochmal eine ganz andere Aufgabe zukommt. Und allein schon deswegen muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk lernen, sich in diesen Medien zurechtzufinden und da auch die Potenz auszuspielen, weil man kann das nicht einigen wenigen großen Springer-Verlagen dieser Welt überlassen, dass die dann bestimmen, welche Nachrichten dann in ihrem tollen Super-Audio-Auto gehört werden.
Ja, also das ist ja auch einer der Gründe, warum wir direkt mit den App-Partnern zusammenarbeiten, weil wir dafür stehen wollen, dass der Kunde genau das hört, was er gerne hören würde und die App nutzen kann, die er gerne nutzen würde. Und deswegen kaufen wir keine Audio-Inhalte ein von der Taz oder SZ, sondern wir bieten den direkten Zugang zum Auto und die direkte Interaktion mit dem Kunden, sodass auch genau das gewährleistet wird, dass jeder das kriegt, was er gerne hätte und nicht irgendwer fremdbestimmt wird.
Aber wenn ich jetzt die Diskussion bisher richtig verstanden habe, bedeutet es doch, dass die alte Medienordnung ganz lange einfach so weiter bestehen wird oder die alten Medienformen und einfach etwas dazukommt. Wie lange wird das eigentlich gut gehen, weil das einfach auch nicht bezahlbar ist?
Es wird sich was verändern. Also die Tageszeitung wird es in absehbarer Zeit nicht mehr geben. Es hängt allein schon daran, dass wir die nicht mehr ausgeteilt kriegen. Es gibt jetzt schon Bereiche in Deutschland, da kommt die tägliche Zeitung nicht mehr an, weil es da keine Trägerdienste mehr gibt. Das ist jetzt was ganz Pragmatisches, aber das ist nur eine Sache. Es werden Dinge werden verschwinden. Ne? Das wird auch eine Herausforderung sein, übrigens für alle Verantwortlichen, die den medialen Wandel sozusagen mitgestalten, da zu entscheiden, wann verzichten wir auch auf was, also allein schon um die in den Redaktionen trotzdem die Qualität zu liefern, die wir ja brauchen. Das sind ja die Markenkerne von den hier Anwesenden, dass man nicht alles macht und sich total verzettelt. Das werden große Fragen sein, aber ich glaube nicht, dass es immer noch mehr geben wird. Es ist aber halt eine permanente Veränderung. Was aber bleibt und nur dann werden auch Verlage und Medienhäuser überhaupt eine Zukunft haben, ist die Nachfrage nach Qualität und dem spezifischen Markenkern, der dann jeweils eben transportiert wird.
Darf ich einen ganz schnell Gedanken sagen zu dem Begriff Tageszeitung? Wir haben einen ganz großen Vorteil gegenüber den Angelsachsen, dass das Wort Paper bei uns da nicht drin vorkommt. Für mich ist eine Tageszeitung, und da würde ich nur semantisch widersprechen wollen, Tageszeitung wird es weiterhin geben. Der Zauber, ein abgeschlossenes Produkt am Ende des Tages konsumieren zu können, den wird es geben. Der wird nur anders erfüllt als heute über Papier. Abends die Ausgabe des nächsten Tages zu lesen, machen Sie das mal auf der digitalen App. Das ist so schön, wie in eine Englischstunde zu gehen und zu wissen, das nächste Kapitel aus dem Englischbuch haben Sie schon gelernt. Sie sind selten so gut gelaunt in die Schule gegangen, wie Sie so in den Tag starten können, wenn Sie abends die Tageszeitung schon gelesen haben. Und das Tolle ist, das Produkt ist abgeschlossen. Anders als dieses, ich sage es ganz kurz in Anführungszeichen, nervige Internet, das nie aufhört, ist ja eine Tageszeitung mit einem Anfang und einem Ende gesegnet. Und dann können Sie, selbst wenn Sie es nicht schaffen, die ganze SZ zu Ende zu lesen, Sie haben das Gefühl, Sie haben ein abgeschlossenes Produkt. Und ich glaube, wir redefinieren gerade, was der Begriff Tageszeitung sein wird. Und der wird einfach ein digitales Distributionsformat sein, das täglich abgeschlossen kommt. Manche Menschen werden ihn gerne auf Papier haben, andere würden ihn gerne digital haben und wieder andere wollen ihn gerne vorgelesen im Stau lesen.
Aber halten Sie mich nicht für altmodisch, aber gibt es nicht doch noch ganz lange ganz viele Leute, die vielleicht wirklich einfach dieses Printprodukt haben wollen?
Unbedingt, unbedingt. Das gehört für mich zusammen. Das alles ist Tageszeitung. Deswegen sage ich auch, ich glaube, dass wir reden da gar nicht von einer Tageszeitungskrise. Wir reden von einer Reformation des Begriffs Tageszeitung, der sich überführt in einen neuen Begriff der Tageszeitung. Der hat dann mit Papier zu tun oder nicht mit Papier zu tun. Aber ganz sicher gibt es dieses Bedürfnis, am Ende des Tages sich was einordnen zu lassen.
Also ich glaube, beim Rundfunk stellen wir ja mittlerweile fest, dass diese Veränderungen, die Sie eben erfragt haben, die sind ja mittlerweile angekommen. Wir haben mittlerweile ein Programm, die Radio Wissen, was gar keine UKW-Verbreitung mehr hat. Und dennoch wird es gehört. Es ist ein Online-Angebot, es ist ein DAB-Angebot und das wird sich mit der Zeit auch genauso auf die etwas etablierteren Programme übertragen. Es wird, da bin ich fest von überzeugt, auf Dauer keine UKW-Verbreitung geben. Und letztlich, Sie sprachen eben so häufig von dem Zauber. Der Zauber, der unserem Programm innen wohnt, den haben Sie rund um die Uhr, weil wir nie einen Anfang und ein Ende haben, sondern 24 Stunden und das immer aktuell.
Ich gebe Ihnen gerne recht. Ich bin in einem Punkt, finde ich es nur immer schwierig, dass verantwortlich für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk das Nichtvorhandensein von UKW-Frequenzen als besonderen Ausweis von Jugendförderung verkaufen. Ich kenne das in Bayern, wo das so ähnlich gemacht wird mit dem Jugendradio, dass man keine Frequenz hingekriegt hat und dann wird das sozusagen als besonderer Vorteil benannt. Da bin ich nicht bei Ihnen. Bei dem Rest des Zaubers gebe ich Ihnen vollkommen recht.
Es war jetzt kein Vorteil. Das ist eine ganz pragmatische Betrachtung. Es gibt keine UKW-Frequenzen, also muss man andere Wege suchen.
Aber es gibt doch trotzdem was Abgeschlossenes im Radio, zum Beispiel die Kommentare des Tages. Dann weiß ich, das ist jetzt die Sache, die mir mein Radiosender jetzt mal kommentieren möchte. Also es gibt auch Elemente, finde ich, die genau diesen verfassten Charakter, den Sie jetzt auch nochmal ausgeführt haben, den eben das klassische Produkt Tageszeitung bisher ausmacht. Gibt es ja beim Radio auch. Ne? Und da muss es halt dann Möglichkeit geben, dass ich das sehr komfortabel mir dann auch in meinem Ford vorlesen lassen kann oder wie auch immer.
Oder in einem anderen Auto.
Die Sache ist, glaube ich, dass auch nicht unbedingt was sterben muss, damit was Neues entstehen kann. Also man sagt ja Vinyl zum Beispiel, irgendwie wurde von CD oder Streaming zerstört Musik oder Plattenspieler. Und die Sache ist, dass diese Dinge auch weiter existieren können und durchaus noch Kunden finden werden. Also Vinyl erlebt ja gerade wieder eine Renaissance quasi. Und die Sache ist, dass aber trotzdem Chancen, wie zum Beispiel im Auto gehört zu werden oder bei Facebook oder in anderen modernen Situationen, müssen auch genutzt werden, um einfach sicherzustellen, damit man auch in Zukunft noch die Aufmerksamkeit bekommt und gefunden wird. Weil wenn man Platten nur noch auf Vinyl rausbringen würde, dann findet man auch keinen Absatzmarkt mehr. Aber wenn man die Aufmerksamkeit bekommt durch Publishing auf CD zum Beispiel, dann gibt es auch immer noch Leute, die sagen, oh, das habe ich dann da gesehen und das kaufe ich mir aber lieber als Vinyl. Und dann habe ich die Zeitung im Auto gehört, die höre ich mir aber lieber nochmal als Print. Also da glaube ich nicht, dass das eine das andere ausschließt automatisch. Sowohl bei Radio als auch bei Print.
Wobei der Zauber des Radios, wenn wir dauernd über Zauber reden, ist ja auch eine gewisse Form der Intimität, die sonst kein anderes Medium hat. Und eine gewisse Form der Interaktion. Hörer können anrufen. Das gab es ja schon immer. Das war ja schon immer interaktiv, das Radio. Ändert sich da jetzt was Entscheidendes, Herr Weber?
Nein, die Anrufe wird es weitergeben. Aber ich glaube, dass die Kontaktaufnahme mit Hörern deutlich steigt durch neue, andere Wege der Verbreitung und des Zugangs. Und das macht es ja auch spannend, weil ich glaube, was wir noch lernen müssen, ist mehr das, was von Hörern kommt, auch als Rückantwort an uns in die Programme wieder hineinzuziehen. Da hatten wir, glaube ich, in der Vergangenheit häufig auch eine gewisse Distanz zu solchen Geschichten. Das wird sich mit der Zeit ändern.
Herr von Gehlen, wie sieht Radio in 10 Jahren aus?
Ich hoffe so wie heute. Ich bin Radiohörer aus der Zukunft. Ich verrate Ihnen, Radio kann man terrestrisch hören. Man kann es implementiert als App in einem Dienst wie Spotify, vielleicht auch in einem Apple-Dienst. Ich bin anders als alle anderen nicht so optimistisch, dass Apple das hinkriegt. Apple hat auch schon versucht, soziale Netzwerke zu bauen, die grandios gescheitert sind. Also wie auch immer der Dienst dann heißt, integriert in einen Audiodienst und ganz klassisch in einem Küchenradio, das ganz terrestrisch das sendet auf UKW. Das wird es alles geben. Solange man sich darauf konzentriert, anständige Inhalte so aufzubereiten, dass sie dann auch passgenau sozusagen funktionieren. Radio ist ein sehr aktives, tolles Medium, wenn man aufhört zu denken, das sei das, was es vor 20 Jahren war, nämlich diese singuläre terrestrische Verbreitung. Radio ist viel mehr und ich habe es ja gerade beim Beispiel der Tageszeitung versucht zu definieren, auch Tageszeitung ist viel mehr. Und das gelingt, das zu denken, sind wir viel weiter, als wenn wir einen Instagram-Social-Media-Kurs belegt haben. Das Denken über diese Grenzen hinweg ist die entscheidende Herausforderung.
Frau Pohl, Sie sind unsere Expertin fürs Überleben, weil Sie ja im Grunde schon seit Beginn immer totgesagt werden. Wie sieht Radio für Sie in 10 Jahren aus?
Ich glaube, es wird schon sehr darauf ankommen, dass es die Markenbindung gibt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man den Hörerinnen klar macht, warum diesen Sender, warum dieses Programm. Es wird ganz, ganz wichtig werden, die Angebote komfortabler zu machen. Damit meine ich, dass ich mir eben schneller meinen individualisierten Mix zusammenstellen kann. Ich glaube, da muss man ganz viel ausprobieren. Man muss einfach auch mit den permanenten neuen Apps und digitalen Endgeräten spielen. Was heißt jetzt die Apple Watch fürs Radio? Und da müssen Radioprogramme Dinge ausprobieren. Und ich glaube, dass das Radio noch interaktiver werden muss. Ist klar, es gibt diese Hörerstunde, wo man anrufen kann. Aber das ist meiner Meinung nach noch viel zu wenig. Ich glaube, wir müssen unsere Leserinnen und unsere Hörerinnen irgendwie zu Komplizen machen, die uns darin unterstützen, noch besseren Journalismus anzubieten. Und dann hat Radio natürlich eine Zukunft.